Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen.
Wer sich gut qualifiziert, wer sich entsprechend aufstellt, der bekommt auch die Chance, die ihr oder ihm zusteht. Ein wichtiger Tag in Zukunft zählt die Qualifikation bei der Besetzung von Vorstandspositionen und nicht das Geschlecht. Darauf kommt es an.
Sagt Justizministerin Christine Lambrecht heute Morgen. Das Bundeskabinett hat eine Frauenquote für Unternehmensvorstände auf den Weg gebracht. In Zukunft soll dort mindestens eine Frau sitzen. Wie es derzeit aussieht in börsennotierten Unternehmen, dazu mehr am Ende dieser Sendung. Außerdem im Programm, wie geht's weiter im Lockdown, der ja nun bis mindestens Ende Januar anhalten wird, auch für berufstätige Eltern, wenn Schulen und Kitas geschlossen bleiben. Reicht die veränderte Krankentage Regelung aus. Wir hören kritische Stimmen auch aus den betroffenen Branchen zu den gestrigen Bund-Länder-Beschlüssen. Zunächst aber gibt es heute auch eine gute Nachricht. Es wird mehr Impfstoff geben in Europa. Die EU-Arzneimittelbehörde hat heute grünes Licht gegeben für den Impfstoff des US-Unternehmens Moderna. Aus Brüssel berichtet Stefan Überbach.
Die Erleichterung in Brüssel ist groß, denn mit ihrer Zulassungsempfehlung macht die Europäische Arzneimittelbehörde EMA den Weg für einen zweiten Corona-Impfstoff frei, was dabei helfen könnte, die bestehenden Lieferengpässe zumindest teilweise zu überbrücken. Bisher haben nur das Mainzer Unternehmen BioNTech und sein US-amerikanischer Partner Pfizer eine Zulassung in der Europäischen Union. Der Moderna-Impfstoff funktioniert nach demselben Prinzip wie der von BioNTech und muss ebenfalls zweimal verabreicht werden, damit die volle Wirkung eintreten kann. Empfohlen wird das Mittel für Menschen über 18. EMA-Direktorin Cook spricht von einem weiteren Instrument, um die aktuelle Notlage zu überwinden. Auch EU-Kommissionschefin von der Leyen nennt die Empfehlung eine gute Nachricht. Jetzt gehe es darum, den Impfstoff in der gesamten Europäischen Union verfügbar zu machen. Wie BioNTech bekommt auch Moderna eine sogenannte bedingte Marktzulassung. Das heißt, der Konzern muss weiterhin Daten an die EMA liefern, vor allem zu möglichen Langzeitfolgen und Nebenwirkungen. Das Moderna-Präparat soll mindestens so wirksam sein wie das von BioNTech, ist allerdings einfacher zu lagern und zu transportieren, weil es nicht so extrem gekühlt werden muss. Dafür ist der US-Impfstoff mit geschätzten 16 Euro pro Dosis teurer als das Mainzer Produkt, das rund 12 Euro kosten soll. Wie schnell der europäische Markt beliefert werden kann, ist noch offen. Moderna produziert hauptsächlich in den USA. In Europa soll das Medikament unter anderem in einem Werk der Schweizer Lonza-Gruppe in der Nähe von Basel sowie von einem spanischen Unternehmen hergestellt werden. Die EU-Kommission hat bei Moderna bis zu 160 Millionen Portionen reserviert. Die Bundesregierung rechnet damit, dass davon in diesem Jahr rund 50 Millionen nach Deutschland gehen, weil andere Länder ihre Kaufoptionen nicht ausschöpfen.
Aus Brüssel berichtete Stefan Überbach und nach der EMA hat auch die EU-Kommission inzwischen grünes Licht gegeben. Mit ersten Impfstofflieferungen nach Deutschland rechnet Jens Spahn, der Gesundheitsminister, in der kommenden Woche. Wobei er gleichzeitig einschränkte heute Morgen, dass der Moderna-Impfstoff den derzeitigen Impfengpass nur ein wenig verringern könne. Große Teile der Wirtschaft, Gastronomie und Einzelhandel bleiben indes heruntergefahren. Der Lockdown wird bis Ende Januar verlängert. Die Ergebnisse der gestrigen Bund-Länder-Konferenz waren absehbar und dennoch fallen die Reaktionen heute zum Teil noch heftig aus. Vor allem auch, weil viele betroffene Betriebe noch immer auf finanzielle Hilfe des Bundes warten, auch wenn diese auch heute wieder versprochen wurde. Aus Berlin Johannes Kuhn.
Der Finanzminister ist sich sicher.
Wir können das lange durchhalten. Wir haben Vorsorge getroffen,
sagt am Morgen Olaf Scholz und meint damit auch das Budget für Hilfs- und Überbrückungsgelder. Stefan Gent, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, widerspricht angesichts der fortgesetzten Schließungen.
Der Einzelhandel wird eine lange Zeit ohne Geschäfte, das heißt ohne wirklich eine Grundlage mit Umsätzen eben nicht durchhalten können. Wir sind schon auf eine Öffnungsperspektive angewiesen, aber wir wollen auch den Bundesfinanzminister beim Wort nehmen. Er verspricht Milliardenhilfen. Die sind bis heute im Einzelhandel bei den Geschäften, die schließen mussten, seit Dezember beispielsweise, nicht angekommen.
Die betroffenen Branchenverbände, sie hadern nicht nur mit der Verlängerung, sondern auch mit den weiterhin schleppenden Auszahlungen. 1 Milliarde Euro an sogenannten Novemberhilfen floss bislang, aber das waren nur Abschlagszahlungen. Im gestrigen Beschluss haben Kanzlerin und Ministerpräsidentenrunde festgelegt, spätestens ab 10. Januar müssen die Länder mit der Auszahlung des vollen Betrags beginnen. Höchste Zeit, sagt Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands.
Außer Abschlagszahlungen ist da ja bis jetzt noch nichts erfolgt. Viele Unternehmen haben noch gar nichts bekommen. Und das muss schnellstens, wie auch in dem Beschluss ja niedergelegt, jetzt am 10. Januar starten. Das ist überlebenswichtig.
Der DEHOGA kritisiert, dass das Hotel- und Gaststättengewerbe seit Januar keine Umsatzerstattung mehr erhält, sondern die Überbrückungshilfe 3, also bis zu 500.000 Euro an Fixkostenerstattung. Gerade familiengeführte Hotelketten sowie Gastronomen mit mehreren Filialen fielen durchs Raster, weil allein ihre Pachtzahlungen oft in die Millionen gingen. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten wiederum blickt auf die Mitarbeiter. Weil Köche und Gastronomiepersonal wenig verdienten, fordert die NGG erneut ein Mindestkurzarbeitergeld von 1.200 Euro. Friseure wiederum sind zwar erst seit Mitte Dezember geschlossen, der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks befürchtet allerdings bereits eine Insolvenzwelle. Handwerkspräsident Hans-Peter Wollseifer wiederum fordert, zügiger zu impfen. Weit weniger dramatisch beurteilen die Wirtschaftsinstitute die Lage und damit auch die Fortsetzung des Lockdowns. So betonen sowohl das Institut der Deutschen Wirtschaft als auch das IFO-Institut, der Lockdown sei für die betroffenen Branchen zwar schmerzlich, aber entscheidend sei, dass Industrie und Produktion nicht geschlossen würden. Stand jetzt würde die Aussicht auf wirtschaftliche Erholung nur kurzfristig eingetrübt. Dass der Lockdown für weite Teile des Einzelhandels und die Gastronomie im Februar endet, gilt als unwahrscheinlich. Der Politik fehle eine Langfriststrategie. Der Handel brauche eine Öffnungsperspektive, betont Handelsverbandsgeschäftsführer Gent. Sein Vorschlag?
Man muss auch darüber nachdenken, ob die Inzidenz von 50 die richtige Grundlage ist. Geht natürlich primär geht es um den Gesundheitsschutz. Möglicherweise wird man aber einen höheren Inzidenzwert zugrunde legen müssen, als das heute der Fall ist, um dann sukzessive auch die Geschäfte wieder zu öffnen.
Sagt HDE-Hauptgeschäftsführer Gent im Beitrag von Johannes Kuhn. Bis dahin bleiben allerdings die Innenstädte leer, Geschäfte und auch Warenhäuser geschlossen, wo das Geschäftsmodell, alles unter einem Dach zu verkaufen, ja auch schon vor Ausbruch der Pandemie nicht mehr so recht funktionierte. Haben die überhaupt noch eine Zukunft? Dieser Frage ist Claudia van Laak nachgegangen für Teil 3 unserer Serie zur Zukunft Innenstadt und zwar in Berlin.
Also es wurde gekauft, gekauft, gekauft.
Wir sind so verführt worden, dass wir sehr viel Geld im KaDeWe gelassen haben.
Das waren noch Zeiten. Das KaDeWe, Kaufhaus des Westens, im Wirtschaftswunder. Das Berliner Warenhaus damals und heute braucht sich keine Gedanken, um seine Zukunft zu machen. Anders ein Warenhaus mit einem nicht weniger klingenden Namen. Die Galerie Lafayette in der Friedrichstraße klagen seit längerer Zeit über zurückgehende Umsätze. In der Pandemie fehlen zudem die kaufkräftigen Touristen. Etwas belebter zuletzt die Einkaufsstraßen und Warenhäuser in den Kiezen, so die Fußgängerzone in der Wilmersdorfer Straße. Alle Geschenke unter einem Dach. Damit wirbt das Karstadt-Warenhaus in der Wilmersdorfer. Eines von 4 Berliner Karstadt-Häusern, die im September vor der Schließung bewahrt werden konnten. Allerdings nur für 3 Jahre, merkt Ricarda Petzold an, Forscherin am Deutschen Institut für Urbanistik, DIFU.
Und Leerstand wirft natürlich immer einen Schatten auf die ganze Umgebung. Und deswegen ist das schwierig in dieser Straße, wenn es dann weitere Umwälzungen gibt. Weil ich glaube, die waren in den letzten Jahren schon von sehr vielen Umwälzungen betroffen, also von Geschäftsaufgaben und so weiter. Und wenn das dann, wenn so ein großer dazukommt, dann ist das immer für so eine Straße schwierig.
Das traditionelle Warenhaus ist schon lange in der Krise. Es begann mit dem Aufstieg der Shopping-Center an den Stadträndern, mit Discountern und Fachmärkten, setzte sich fort mit dem Online-Shopping, all das begleitet von einer zunehmenden Konzentration.
Es sind ja sehr viele Namen inzwischen auch schon wirklich Geschichte, Hertie, Woolworths und so weiter. Diese Vielfalt, die es im Kaufhausgeschäft mal gab, ist schon über Jahre verloren gegangen.
An einigen Standorten konnten leerstehende Kaufhäuser erfolgreich umgebaut und anders genutzt werden. In Lünen zum Beispiel. Hier unterstützte die Kommune den Umbau des ehemaligen Hertie-Kaufhauses. Wohnungen entstanden, Arztpraxen zogen ein, in das Erdgeschoss Einzelhandel und Gastronomie. Ähnlich in Berlin-Hohenschönhausen. Das 4-etagige Kaufhaus wurde entkernt. Auf 3 Etagen entstanden Wohnungen. In das Erdgeschoss zogen ein Lebensmitteldiscounter und andere Einzelhandel. Einzelhändler.
Also das ist für manche Häuser sicher eine gute Idee. Dann erhält man eben diesen Einzelhandelsort und nutzt eben die oberen Etagen anders.
Sagt die Stadt- und Regionalplanerin Ricarda Petzold. Die Wissenschaftlerin hält die Idee des Warenhauses, alles unter einem Dach, anders als andere Experten, nicht für überholt.
Wenn man mal irgendwas sucht indifferent, dann ist wahrscheinlich die Vermutung naheliegend, das gibt es dann schon im Kaufhaus. Und das ist eigentlich eine Stärke, die man gerade jetzt weiter in den Vordergrund stellen sollte.
Für den Karstadt-Standort am Hermannplatz in Berlin-Neukölln plant der Eigentümer Siegner genau das. Das dortige Warenhaus aus den 1950er Jahren soll abgerissen werden. Das ikonische Gebäude aus den 1920ern an derselben Stelle wieder entstehen. Siegner-Vorstand Timo Herzberg.
Die zukünftige Nutzung des Warenhauses muss abgesichert werden. Und dies scheint uns nur dann der Fall zu sein, wenn an diesem Ort wieder ein lebenswerter, attraktiver Nutzungsmix entsteht, damit dadurch auch die Synergien entstehen, den Warenhausstandort in die Zukunft zu tragen.
Die von Siegner geplante Großinvestition wird sich nicht schnell realisieren lassen. Der angrenzende Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat Bedenken angemeldet. Der grüne Baustadtrat Florian Schmidt befürchtet eine Gentrifizierung.
Ein zentraler Ort an dieser Stelle hat eigentlich keinen Mehrwert für die Menschen vor Ort, die sind versorgt, sondern es hat vor allem einen Mehrwert für den Immobilienbetreiber.
Der Senat allerdings hat Siegner seine Unterstützung für das Großprojekt zugesichert. Im Gegenzug hat Siegner auf die Schließung von 4 Karstadthäusern in Berlin verzichtet. Wie also die Zukunft des Warenhauses genau aussieht, das will der österreichische Konzern am Hermannplatz in Neukölln zeigen.
Welchen Platz haben Kaufhäuser? Claudia van Laak dazu in unserer Serie Zukunft Innenstadt. Nicht nur Einzelhändler und Gastronomen leiden im nun verlängerten Lockdown. Die neuen Corona-Beschlüsse treffen nun auch berufstätige Eltern mit voller Wucht. Denn Kitas und Schulen bleiben in vielen Bundesländern geschlossen bis Ende Januar. Eine große Herausforderung, das gab die Regierung heute noch einmal zu. Ein harter Beschluss, der aber aufgrund der hohen Infektionszahlen absolut notwendig gewesen sei. Eltern sollen nun die Möglichkeit haben, mehr Kinderkrankentage zu nehmen bei einem Betreuungsproblem. Wie das funktioniert, Nadine Lindner.
Diese 8 Zeilen im Bund-Länder-Beschluss von gestern Abend sind eine Lehre aus dem ersten Lockdown. Denn daraus geht hervor, dass die Kinderkrankentage aufgestockt werden sollen, und zwar pro Elternteil von 10 auf 20, bei Alleinerziehenden verdoppelt auf 40 Tage. Familienministerin Franziska Giffey betonte, dass nach den Erfahrungen vom letzten Frühjahr feststehe, dass gleichzeitig Unterrichten und Arbeiten zu Hause nicht geht. Die Sozialdemokratin Giffey äußerte sich am Morgen im Deutschlandfunk.
Diejenigen, die ihre Kinder nicht in die Kita, in die Schule schicken können, werden einen Anspruch haben, auch für ihre gesunden Kinder, auf zusätzliche Kinderkrankentage.
Die neue Regelung gilt auch für die Kinder, die in Bundesländern leben, in denen es zwar eine Notbetreuung gibt, die aber von den Eltern nicht in Anspruch genommen wird.
Dass aber dann auch bei diesen eingeschränkten Kita-Betrieben und der Entscheidung der Eltern, ihre Kinder dort nicht zu schicken, dass dann auch die Kinderkrankentage gewährt werden können.
Die genauen Details für die zusätzlichen Kinderkrankentage müssen jetzt jedoch noch im zuständigen Bundesgesundheitsministerium ausgearbeitet werden. Der Fraktionschef der SPD im Bundestag, Rolf Mützenich, drängte auf einen schnellen Gesetzentwurf, damit Eltern an ihr Geld kommen. Grundsätzlich wird der entgangene Lohn für die Kinderkrankentage durch die Krankenkassen ausgezahlt. Das könnte aber mittelfristig die Krankenkassenbeiträge nach oben treiben. Wie viele Tage potenziell durch die Eltern genutzt werden und welchen finanziellen Aufwand dies bedeuten kann, dazu wollte sich ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittag nicht äußern. Von den Sozialpartnern kamen umgehend Reaktionen. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA findet, dass die Entscheidung zwar grundsätzlich richtig ist, es aber zu viele offene Fragen bei der Finanzierung gibt. Vor dem Hintergrund der ohnehin sehr schwierigen Situation, in der sich viele Betriebe gerade befänden, sei es unverständlich, warum hier neue Belastungen geplant seien. Sinnvoller wäre es, so die BDA, auch hier das Infektionsschutzgesetz auszuweiten. Der DGB begrüßt im Grundsatz die Ausweitung der Kinderkrankentage. Der Gewerkschaftsbund betont aber auch, dass die Krankenkassen nicht auf den Kosten für das zusätzliche Kinderkrankengeld sitzen bleiben dürften. Voraussetzung für die Auszahlung dieser versicherungsfremden Leistung über die Krankenkasse müsse sein, dass der Bund den Kassen die Kosten zu 100% rückerstattet. Die Krankenkassen würden schon jetzt im Rahmen der Pandemiebekämpfung massiv belastet, so der DGB. Auch die Gewerkschaft IG Bau meldete sich zu Wort und forderte einen Anspruch auf Sonderurlaub.
Aus Berlin, Nadine Lindner. Um den Konsum anzukurbeln, hatte die Bundesregierung im vergangenen Juli den Mehrwertsteuersatz gesenkt, befristet bis Ende Dezember. Was unterm Strich, da sind sich fast alle Experten einig, wenig gebracht hat für die Konjunktur. Allerdings hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise insgesamt deutlich verlangsamt 2020, wie das Statistische Bundesamt heute nach einer ersten Schätzung mitteilte. Was das bedeutet und ob die Preise 2021 nun wieder steigen werden, berichtet aus Frankfurt Brigitte Scholtes.
Im vergangenen Jahr sind die Preise in Deutschland so wenig gestiegen wie seit 4 Jahren nicht mehr. Im Schnitt erreichte die Inflationsrate 0,5%. Im Dezember sanken die Preise nach vorläufiger Schätzung des Statistischen Bundesamts um 0,3% gegenüber dem Vorjahresmonat.
Eine Überraschung war das jetzt nicht, dass wir wirklich im 5. Monat hintereinander auch wieder eine negative Inflation haben. Normalerweise spricht man in diesem Fall ja auch von einer Deflation,
sagt Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING Deutschland.
Aber das kommt vor allem durch die Mehrwertsteuersenkung, die wir jetzt in der 2. Jahreshälfte hatten. Das kommt auch durch die immer noch im Vergleich zum letzten Jahr niedrigen Ölpreise und natürlich auch durch die Tatsache, dass ja etliche Dienstleistungen durch die ganzen Lockdowns jetzt im November und im Dezember gar nicht zur Verfügung stehen.
Mit dem Jahreswechsel aber ist die Mehrwertsteuer wieder auf dem alten Niveau. Und das dürfte nun die Preise wieder steigen lassen. Das aber wegen des anhaltenden Lockdowns nur gedämpft, glaubt Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ Bank.
Die Einzelhandelsbetriebe, beispielsweise die Supermärkte oder auch die Online-Einzelhändler, die die Mehrwertsteuersenkung automatisiert weitergegeben haben, die werden das entsprechend auch wieder jetzt zurückdrehen im Januar. Insofern wird sich das niederschlagen. Das heißt nicht, dass wir jetzt in einen steigenden Preistrend reinkommen, aber das heißt doch, dass wir diesen Sondereffekt jetzt wieder rausrechnen werden, auch an den Tankstellen beispielsweise, wo ja jetzt zum Jahresanfang auch noch die neue CO2-Steuer sich preiserhöhend niederschlagen wird.
Weil im Jahresverlauf dann die Corona-Maßnahmen gelockert werden dürften, die Bars und Restaurants wieder öffnen und vielleicht sogar Kulturereignisse wieder möglich sind, werde auch das sich in höheren Preisen zeigen. So rechnen die meisten Ökonomen für das gesamte Jahr dann mit einer Inflationsrate zwischen 1,4 und sogar 2,5%. Kommt die Inflation also bald zurück und stärker als das Wirtschaft und Verbrauchern lieb sein kann? Das glaubt ING-Chefvolkswirt Carsten Jeski nicht.
Es wird auch in allen Basisszenarien doch mindestens bis Anfang 2022 dauern, bis die deutsche Wirtschaft wieder die Größe erreicht hat, die sie vor der Krise hatte. Wir werden sehen, dass wir doch eine höhere Anzahl an Insolvenzen bekommen werden. Es ist auch davon auszugehen, dass die Arbeitslosigkeit noch ein bisschen steigen wird. Wir haben auch zu tun mit einem stärkeren Euro. Ein stärkerer Euro führt auch dazu, dass der Inflationsdruck geringer ist. Also auf höherer Ebene ist das so, dass es genug Faktoren gibt, die die Inflation nachhaltig niedrig halten werden.
Und auch die Europäische Zentralbank dürfte die steigende Inflation noch eine Weile tolerieren, ohne dass sie diese durch eine Zinserhöhung eindämmen werde, meint DZ-Bank-Chefvolkswirt Holstein.
Zur Inflationserwartung Brigitte Scholtes. Eine Frauenquote in Aufsichtsräten, die gibt es schon seit 2016. Nun macht die Bundesregierung auch bei der Besetzung von Vorstandsposten Druck. Nach jahrelangen Debatten hat das Bundeskabinett nun eine Mindestbesetzung für Vorstände börsennotierter Unternehmen auf den Weg gebracht. Mindestens eine Frau soll dort in Zukunft in der obersten Führungsriege sitzen. Wie die rund 100 Unternehmen, die diese Regelung in Zukunft betreffen wird, darauf reagieren und ob sich nicht auch ohne Quote schon was tut. Dazu Bianca von der Au.
Fast 10 Jahre ist es her, dass sich die 30 DAX-Konzerne zu mehr Frauen in Führungspositionen bekannt haben. Was aus der freiwilligen Selbstverpflichtung geworden ist, fasst Familienministerin Franziska Giffey so zusammen.
Freiwilligkeit führt zu Schneckentempo, freiwillig tut sich nichts, aber Verbindlichkeit führt zum Erfolg und zum Fortschritt.
Und so kommt sie nun, nach langem, zähem Ringen und hitzigen Diskussionen, die verbindliche Frauenquote für Vorstände. Janina Kugel war von 2015 bis 2020 im Vorstand von Siemens und damit eine von wenigen Frauen in der Führung eines DAX-Konzerns. Sie ist für die Quote, auch weil Deutschland im internationalen Vergleich hinterherhinkt.
Also zum einen mal glaube ich, dass Unternehmen und große Organisationen grundsätzlich durch diejenigen repräsentiert sein sollten, die in der Gesellschaft leben. Und es sind in Deutschland wie überall auf der Welt in etwa eben auch 50% Frauen. Und zum anderen, weil homogene Teams schlechtere Entscheidungen treffen. Heterogene Teams bringen deutlich mehr Perspektiven mit in ein Unternehmen, in eine Organisation und treffen somit auch die besseren Entscheidungen.
Es ist also auch unternehmerisch sinnvoll, mehr Frauen in Führung zu bringen. Eine McKinsey-Studie sieht sogar einen Zusammenhang zwischen dem Frauenanteil im Unternehmen und dessen Profitabilität. Das unterstreicht auch Ingo Speich, Fondsmanager und Leiter Nachhaltigkeit bei der Dekabank. Doch ist die Frauenquote auch eine Herausforderung für manchen DAX-Konzern.
In dem Sinne ist es eine Revolution für das ein oder andere Unternehmen. Gerade Unternehmen auch aus Branchen, bei denen auch in der normalen Belegschaft die Frauen eher unterrepräsentiert sind, also die klassischen Ingenieursberufe beispielsweise, müssen sich natürlich schon strecken.
Auch wenn der Aufschrei in Teilen der Industrie groß ist, was die Bundesregierung verlangt, ist kein Hexenwerk. Es betrifft ohnehin nur die großen börsennotierten Unternehmen, deren Vorstand aus mindestens 3 Mitgliedern besteht. Künftig soll eine Frau darunter sein. Laut Boston Consulting Group hat ein Drittel der Konzerne, die es betrifft, keine einzige Frau im Vorstand. Adidas gehörte bis vor kurzem noch dazu. Der Sportartikelhersteller hat aber zum 01.01. dieses Jahres eine Personalchefin berufen. Ex-Siemens-Vorständin Janina Kugel wünscht sich, dass es irgendwann auch ohne gesetzliche Regelung geht. Dafür braucht es aus ihrer Sicht aber mehr als eine Quotenfrau im Vorstand.
Es ist definitiv auch von der Soziologie und Psychologie so bewiesen, also eine allein sozusagen reicht es nicht oder ein anderer Mensch in einer homogenen Gruppe reicht nicht. Sie brauchen um die 20-30%, bevor sich eine andere Meinung auch repräsentiert fühlt und bevor sie Kulturen verändern.
Eine Art Kulturwandel führt in diesem Jahr der Darmstädter Pharmakonzern Merck vor. Mit Belén Garijo wird ab Mai eine Frau Vorstandsvorsitzende bei Merck. Sie ist damit zwar nicht die erste, aber dann die einzige Frau an der Spitze eines DAX-Konzerns. Andere werden folgen müssen. Nicht zuletzt, weil große Vermögensverwalter wie BlackRock und Goldman Sachs mit Geldentzug drohen, wenn der Vorstand allein männlich besetzt ist.
Bianca von der Au zu weiblichen Vorständen in börsennotierten Unternehmen. Und bei denen bleiben wir jetzt und schalten zu unserem Börsenreporter Jan Plate. Der US-Konzern Moderna, der hat grünes Licht bekommen in der EU für seinen Corona-Impfstoff. Wir haben es am Anfang der Sendung gehört. Gibt es darauf auch eine Börsenreaktion?
Die ist recht eindeutig und positiv. Moderne Aktien mit einem Plus von fast 4%.
Spannendes Thema auch an den Finanzmärkten. Die Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia um 2 Senatssitze. Da könnte es ja schon bald ein Ergebnis geben.
Und da sind die Reaktionen auf die Wahl in Georgia zweigeteilt. Bei den Technologiewerten in den USA wird durch gestärkte Demokraten mehr Regulierung befürchtet. Der Nasdaq ist mit angezogener Handbremse unterwegs. Hingegen an der Wall Street, der Dow Jones mit den Standardwerten, hat ein neues Rekordhoch erreicht und legt 1,5% zu. Und in der Welt der alternativen Energien, bei Windenergie zum Beispiel, wird auf Joe Biden gesetzt. Aktien des Hamburger Windkraftanlagenbauers Nordex oder von Siemens Gamesa, die springen um jeweils 5% nach oben.
Und die US-Börsen, die ziehen den DAX mit nach oben?
Die ziehen den DAX mit nach oben. Die Machtverhältnisse in den USA klären sich weiter. Das lässt Anleger auch auf Infrastrukturausgaben hoffen. Der Zementhersteller Heidelberg Zement aus dem DAX könnte Händlern zufolge von hohen Investitionen in die amerikanische Infrastruktur profitieren. Die Aktien von Heidelberg Zement, die steigen um 4%. Und der DAX, der verbessert sich um fast 2% jetzt auf 13.916 Punkte und hat damit gerade ein neues Rekordhoch erreicht bei 13.919 Punkten vor wenigen Sekunden.
Und schauen wir noch auf die Ölmärkte. Die OPEC-Plus-Allianz, die hat gestern ja überrascht mit ihrer Entscheidung. Saudi-Arabien fördert weniger, Russland mehr. Wie wirkt sich das aus?
Der Preis für die Nordseesorte Brent, der verteuert sich um gut 1% auf $54. Wobei interessant ist, wie die Lage dieser OPEC Plus eingeschätzt wird. Manche sehen das als Alleingang und eine gewisse Machtdemonstration von Saudi-Arabien. Andere sehen es als Zugeständnis an Russland, um in der OPEC Plus an Bord zu bleiben und für Ruhe zu sorgen.
Ja, und der Bitcoin, der hat heute auch nochmal einen neuen Rekordwert aufgestellt bei $35.000.
Ja, da springen anscheinend noch manche auf den fahrenden Zug auf und der Bitcoin bleibt so in Rekordhöhe, während der Goldpreis deutlich fällt um $40 auf $1,903. Deutsche Staatsanleihen, die durchschnittliche Rendite bei -0,55%, der Euro bei einem Dollar 22,76.
Jan Plate, vielen Dank für diese Informationen. Die Kinderbuchautorin Kirsten Boye, die können Sie gleich hören in Kultur heute nach den Nachrichten und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.